Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Veranstaltung der Bücherfrauen, eben Herausforderung, Strukturwandel, Bedrohung oder Chance für die Buchbranche. Wie wandeln sich die Vertriebsstrukturen durch Self-Publishing, E-Books und verlagseigene Online-Shops? Die Herausforderung Strukturwandel ist ja sehr groß und wir haben es etwas eingegrenzt zum Thema eben Vertriebsstrukturen, weil natürlich alle Sparten auch betroffen sind. Und wir erleben es ja, dass die Arbeits- und Wirtschaftswelt insgesamt in einem massiven Umbruch ist, so eben auch unsere Branche, die Buchbranche. Die Bücherfrauen haben das Thema Herausforderung, Strukturwandel, eben Bedrohung und Chance als Jahresthema gewählt und heute ist quasi die Auftaktveranstaltung und es zieht sich durchs ganze Jahr. Hereingebracht worden ist dieses Thema von den Stuttgarter Bücherfrauen und auch wenn Sie in Stuttgart sind oder mal öfters in Stuttgart sind, dann schauen Sie doch auf die Homepage, denn es sind sehr viele Veranstaltungen da auch zu dem Thema und zwar jeglicher Couleur. Man muss sich natürlich schon fragen, was verändert sich? Die ursprüngliche Spartenteilung gibt es nicht mehr. Also vom Autor zum Verlag, zum Barsortiment, in die Buchhandlung, zum Kunde, das Buch, das ist quasi aufgehoben. Da gibt es viel mehr und wenn Sie durch die Messe schon gelaufen sind, auch so früh am Tag, dann merken Sie, dass doch sehr viel Self-Publishing Protagonisten, sage ich jetzt mal, auch da sind. Der Autor hat früher den Text gestaltet, der Verlag das Buch. Da haben wir eine Aufhebung. Als zweites ist der Handel verliert möglicherweise an Funktionen. Gümpel hat es mal definiert, es ist schon ein bisschen her. Der Handel hatte die Funktionen Distanzüberbrückung, Sortimentierung, Reduktion der Kontakte, Beratung und Kundendienst. Also letztlich vier Funktionen. Ja, wie ist es jetzt mit der Distanzüberbrückung im Zeichen der Digitalisierung? Wie ist es mit der Reduktion der Kontakte? Also was bleibt letztendlich auch für den Handel? Welche Geschäftsmodelle entstehen durch die Digitalisierung? Darüber wollen wir diskutieren, wie sich dann auch die Vertriebswege, die Vertriebsstrukturen verändern. Und da haben wir von den Bücherfrauen drei Teilnehmerinnen eingeladen, von Verlag, Buchhandel und eine Vertreterin vom Self-Publishing. Die stelle ich Ihnen auch gleich vor und gebe dann auch ein Statement von den drei Podiumsteilnehmerinnen, was ich im Vorfeld dann zu dieser Podiumsdiskussion auch abgefragt habe. Aber natürlich sind Sie als Publikum auch aufgefordert, Fragen zu stellen, denn ich denke, wir sind auf der einen Seite mittendrin, auf der anderen Seite auch am Anfang. Wir sind die Gestalter der Buchbranche und es liegt an uns, die Vertriebsstrukturen dann auch anzunehmen, zu verändern, neue Trends zu setzen, einen Gegentrend zu setzen. Also her mit den Fragen, diskutieren Sie ruhig auch mit. Mein Name ist Ellen Braun. Sie sehen es an den Schildern und ich führe heute die eine Stunde durchs Programm. So, und jetzt will ich Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich stelle Sie mal vor, der Reihe nach. Ganz außen sitzt Gesa Oldenkamp. Sie hat inne die Vertriebs- und Marketingleitung beim Christian Belzer Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH in Stuttgart. Sie ist gelernte Buchhändlerin mit immenser Branchenerfahrung in ganz verschiedenen Unternehmen und Positionen, macht jetzt auch eine Weiterbildung bei der ersten Akademie für digitale Transformation, was immer das dann auch sein mag. Sage ich jetzt mal, ich habe das im Telefonat auch das erste Mal gehört. Ups, musst du gleich mal nachgucken. Aber sie wird es nachher hoffentlich aufklären dann auch. Ihr Zitat: Die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, sondern alte zu vergessen. So, dann zu meiner Rechten, Christina. Genau. Also ein spannendes Zitat. Ich frage Sie, ich löchere Sie dann gleich nochmal zu dem Thema. Aber lassen Sie mich erstmal die anderen Teilnehmerinnen vorstellen, damit auch Sie ein Bild haben, wer mit mir auf dem Podium sitzt. Zu meiner Rechten Christina Deike. Sie hat inne die Leitung vom Buchhandlung und Café in Friedrichshafen, und zwar von Gessler 1862, eine alteingesessene Buchhandlung seit eben 1862, deswegen auch der Name. Und die hatten einen Relaunch 2012, komplett anders. Also wenn Sie da mal nachgucken, es ist nicht nur Buchhandlung, sondern mehr. Mehr verrate ich jetzt nicht. Frau Deike ist gelernte Buchhändlerin, Buchhandelsfachwirtin mit Stationen in Bad Mergentheim eben und jetzt in Friedrichshafen am Bodensee. Auch sie, ja, Vertreterin der Generation Y, sage ich jetzt mal, wohingegen, da oute ich uns jetzt, die Frau Oldekamp und ich eher so die Vertreterin der Generation X sind. Also auch das spielt ja bei den Vertriebsstrukturen durchaus eine Rolle, welche Generation man vertritt. Frau Deike hat etwas, ein Zitat gegeben zur Buchhandlung, zu Gessler 1862, was es eigentlich darstellt. Es ist ein Mikrokosmos des guten Geschmacks mit Wohnzimmeratmosphäre. Wir beschränken uns deshalb auf einige wenige Warengruppen und wählen Titel und Artikel mit großer Umsicht aus. Unsere Kunden schätzen das Haptische. Aber ohne offensive Werbung. Auch da werden wir später noch drauf eingehen. Zu meiner Linken, Caroline Reif. Sie ist Senior Partner Manager von Neopubli GmbH und war vorher in der Autorenberatung der Self-Publishing-Plattform EPUB. Und erfuhr so eben auch täglich aus erster Hand, welche Wünsche und Bedürfnisse Selbstverleger haben. Als Senior Partner Manager ist sie jetzt Ansprechpartner für Druckpartner und die Vertriebskanäle im Bereich Print. Also da nicht nur Amazon, sondern auch Buchhandlungen jeglicher Couleur und Barsortiment. Also sie ist so ein Mittler, kann man sagen. Ne? Ja. Zitat von ihr: Eine große Herausforderung für Self-Publishing-Anbieter sehe ich darin, alle Bücher auf möglichst vielen Vertriebskanälen optimal zu listen, so dass diese auf den schnellsten Weg zum Leser gelangen. Egal, wo dieser zu finden ist, also egal, wo sich der Leser gerade aufhält. Genau, das war Caroline Reif mit ihrem Zitat. Also Sie sehen sehr unterschiedliche Funktionen und auch sehr unterschiedliche Statements, wie ich jetzt fand, im Vorfeld. Ich frage mich natürlich schon, wie sieht letztendlich auch die Zukunft des Buchhandels vor Ort aus? Wenn ich das Zitat von der Frau Reif nochmal zu Gemüte führe, eben, es ist eine große Herausforderung, die Bücher zur Verfügung zu stellen, auf schnellsten Weg, dass es gelangen soll zum Leser. Frau Reif, wohin muss sich der Buchhandel entwickeln? Hat er als Vertriebsstruktur bei der Entwicklung am Markt noch eine Chance zu überleben? Jetzt gleich die ketzerische Frage am Anfang, zum Aufwachen quasi.
Ja, hat er auf jeden Fall. Also wir beliefern ja sowohl den Buchhandel, die Barsortimente und Amazon. Und Amazon macht etwa so 50% des Anteils aus, also die Hälfte. Was einerseits ein ganz schöner Batzen ist, aber andererseits ist es auch wieder nur die Hälfte. Deswegen finde ich es auch wahnsinnig wichtig, dass man alle Vertriebskanäle eben bedient und dass man auch die Bücher bei den Barsortimenten listet, weil dann ist es so, dass sie wirklich innerhalb von 1 bis 2 Tagen beim Käufer sind, so wie es Amazon auch ermöglicht. Und wenn das gegeben ist und gewährleistet ist, dann hat der Buchhandel jetzt vertrieblich gesehen auf jeden Fall, also steht er dem Ganzen in nichts nach. Außerdem ist für mich der Buchhandel sowieso eine ganz besondere Institution. Also das ist ja mehr als eine Plattform, die Cover zeigt und Rezensionen, die alle ihre Wichtigkeit und ihre Berechtigung haben. Aber der Buchhandel und der Buchhändler vor Ort ist für mich einfach nochmal was komplett anderes. Also einfach, weil man die Bücher dort vor Ort sich anschauen kann, man kann die in die Hand nehmen, man bekommt eine Beratung vom Buchhändler. Das ist alles das, was man so in der persönlichen Form auf Plattformen wie Amazon nicht bekommt.
Mhm. Okay, ja. Frau Deike, Sie bieten ja Beratung an in der Buchhandlung und nach dem Relaunch eben der Buchhandlung in 2012 eben diesen Mikrokosmos des guten Geschmacks mit wenigen Warengruppen. Wie erleben Sie Self-Publishing, E-Books und ja, auch dann verlagseigene Online-Shops?
Also zunächst mal müssen wir uns ja irgendwo abgrenzen, vielleicht einfach als Hintergrundinformation, warum wir das gemacht haben. Wir haben sehr viele Buchhandlungen vor Ort. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen mit unserer Buchhandlung, dass wir quasi so einen einzigartigen Anlaufpunkt bieten. Also zugegeben, mit Self-Publishing haben wir jetzt so unmittelbar gar nicht wahnsinnig viel tatsächlich zu tun. Finde ich aber eine sehr schöne Sache, eben, dass es ermöglicht wird, über die Barsortimente zu beziehen. E-Books selber oder diese Datensätze eben werden ja inzwischen von sehr vielen Buchhandlungen auch mit angeboten, tun wir auch, sind wir überhaupt nicht irgendwie abgeneigt gegen, wir werben nur nicht sehr unmittelbar dafür. Das Einzige, womit wir natürlich zu tun haben, weil wir eben große Firmen vor Ort haben, wir sind Industriegebiet da unten am See, die Firmen haben natürlich direkt Zugang zu den Verlagen. Und das wirkt sich natürlich erheblich auf unser Rechnungsgeschäft immer wieder aus. Sie haben allerdings auch gleichzeitig festgestellt, dass unser Service sehr, sehr, sehr gut ist. Sie haben immer einen Ansprechpartner. Sie haben sofort Informationen. Wir recherchieren für Sie, was die Firmen, wirklich große Firmen, dazu bewegt hat, tatsächlich diese Online-Shops von den Verlagen doch zu umgehen, zu sagen, passt auf, wir haben das gefunden, folgende Publikation, folgende Ausgabe. Guckt bitte mal danach, was würde das jetzt ausmachen, wenn ihr das für uns besorgt. Und ja, da sind wir natürlich immer wieder dran, sind mit den Verlagen im Gespräch, die sich da Gott sei Dank auch immer noch sehr, sehr offen zeigen. Also wir bekommen entsprechend Rabatte auch, können das auch weiterreichen. Das ist natürlich alles, wissen wir selber, nicht von großen Margen, mit großen Margen bestückt, aber es ist tatsächlich immer noch möglich. Es ist die Frage, ja, inwieweit das eben immer weitergeht, das ist ein Mordsaufwand für uns natürlich. Immer mit den Verlagen Rücksprache zu halten, zu sagen, die Firmen haben das gefunden, würden es gerne über uns beziehen. Das geht schon mit der Rechnungsstellung innerhalb der Firmen los, weil die das oft auch gar nicht direkt machen können. Das sind ja viele Mitarbeiter, die das im Einzelnen brauchen. Das ist ein ziemlich breites Feld. Für die einfacher, wenn sie von uns eine Rechnung bekommen, eine Sammelrechnung im Monat, als wenn sie jetzt verstückelt das einzeln bei den Verlagen bestellen. Aber wie gesagt, das ist ein großer Arbeitsaufwand für uns, weil wir immer mit den Verlagen im Einzelfall Rücksprache halten müssen und sagen, bietet ihr direkt an? Wie sieht es aus, wenn wir das als Zwischenstation beziehen für die Firmen? Also es ist ein großer Arbeitsaufwand. Ja.
Okay. Genau, aber es ist natürlich, Sie haben was Wichtiges angesprochen, immer mehr Verlage haben natürlich eigene Online-Shops und ja, muss es so sein? Wie rechnet sich das? Also Frau Oldekamp, Sie haben ja auch einen eigenen Online-Shop und muss es sein, frage ich jetzt mal.
Ja, wir haben auch einen kleinen Online-Shop, das stimmt. Es muss sein, im Moment ist es bei uns wirklich nur eine Produktpräsentation. Es muss aber wirklich noch mehr sein. Es muss eine Plattform auch für die Autoren bieten, wo sie sich selber besser darstellen können, wo sie auch mal ein Interview geben können. Es muss auch sein, damit Verlage sich mit ihren Endkunden besser austauschen können, mitbekommen, was es an Nutzerbedürfnissen gibt. Also es geht nicht so sehr um den Profit, den ein Verlag machen muss, es geht darum, seine Produkte besser zu präsentieren und es geht darum, sich mit den Kunden auszutauschen, mitzukriegen, was braucht die Zielgruppe denn eigentlich, auf was springt sie an.
Genau, Produktpräsentation ist ein gutes Stichwort, auch zum Thema Digitalisierung. Ich war jetzt, vor 2 Wochen war die Euroshop in Düsseldorf und wenn ich mir das anschaue, auch da, Schaufenster werden digital. Man verbindet immer mehr, also das Haptische dann auch mit digitalen Produktinformationen, also nicht nur im Online-Shop, sondern eben auch im Laden vor Ort, dass dann mehr Produktautoreninformationen auch dargestellt werden. Und wenn man die ganzen Trendstudien dann auch sieht, ist Digitalisierung in jeglicher Form ja in. Jetzt frage ich mich dann natürlich schon, was ist denkbar, Frau Oldekamp? Sie sind ja in einer Fortbildung gerade eben, wie hieß es nochmal?
Das ist die Shift School.
Digitale Transformation. Genau. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen?
Es geht darum, wirklich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie kann ich mich als Verlag präsentieren? Also nicht nur E-Books zu machen, nicht nur unbedingt im Self-Publishing-Bereich mich zu tummeln, zu gucken, was ich mache, sondern was kann ich noch darüber hinaus? Also nicht nur als Verlag, sondern es ist eine übergreifende Fortbildung, in der auch andere Branchen natürlich vertreten sind. Welche Geschäftsmodelle kann ich noch machen, die dann irgendwann rein digital sein werden?
Also rein digital, weg von der Haptik?
Ja, kann weg von der Haptik sein. Also großes Thema ist natürlich, wie wir alle wissen, bei den Banken, bei den Versicherungen. Da merken wir ja auch, dass wir auch nicht mehr unbedingt in eine Filiale gehen, sondern wir machen unser Online-Banking zu Hause. Wir wollen auch nicht unbedingt mit dem Versicherungsvertreter sprechen, sondern wenn ich meine Versicherung online abschließen kann und vorher eine gute Beratung bekommen habe, vielleicht über ein Chatbot oder wie auch immer, dann reicht mir das auch. Und da müssen wir jetzt gucken, was man als Verlag vielleicht auch noch an Geschäftsmodellen entwickeln kann. Und umgekehrt oder auf Buchhandelsseite, so wie Sie es eben auch gesagt haben, dass ich zum Beispiel Schaufenster habe, in denen die Produkte auch digital dargestellt werden. Oder als Hilfe, zum Beispiel gibt es ein Osram-Regal im Baumarkt. Und ich kann meine kaputte Glühlampe unter einen Scan halten und es wird angeleuchtet, in welchem Fach die Glühbirne liegt, die ich brauche. Weil wenn man meterweise verschiedene Lampen hat mit unterschiedlichen Fassungen, dann weiß man nicht mehr, welches jetzt eigentlich die ist, die ich brauche. Und wenn dann das Regalfach blinkt, in dem mein gewünschtes Produkt drin ist, dann ist das ein unmittelbarer Nutzen, den ich als Kunde habe oder als Kundin habe.
Okay. Also das eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten jetzt in der Buchhandlung. Also ich denke mir ein Thema aus und dann blinkt das Regal auf. Kann ich mir das so vorstellen?
Könnte ja sein. Könnte doch sein. Also mit Beacons oder wie auch immer. Es kann ja sein, ich habe mein Handy sozusagen dafür offen und ich habe vorher nach, ich sag mal, Gartenbüchern gesucht oder danach gesucht, welche Frühlingsblumen es gibt und dann werde ich nochmal auf bestimmte Titel aufmerksam gemacht. Wäre alles möglich.
Okay. Ich sehe schon, bei der Frau Deike arbeitet es gerade im Kopf. Was heißt das für den Laden?
Also erstmal klasse, ich bin für sowas immer zu haben, bin ich ganz begeistert von solchen Ideen, aber wir sind, natürlich kennen Sie jetzt auch unsere Räumlichkeiten nicht, wir sind kein Filialbetrieb, gar nicht, wir sind mittelgroßes Unternehmen, mit ursprünglich noch Verlag anbei. Also eigentlich eher kleiner als Buchhandlung als solche mit Gastronomie. Wir sind kein Versicherungs- oder Bankunternehmen, wir sind auch kein Obi- oder Baumarkt, bei denen ich diesen Nutzen eindeutig erkennen kann. Ich kann mir sowas jetzt tatsächlich für uns als kleine Buchhandlung, das mag in einer großen, riesengroßen mehr mehreren hundert Quadratmeter Buchhandlung natürlich immer wieder anders sein, kann ich mir das jetzt bei uns speziell als Umsetzung nicht vorstellen. Wohingegen wir selbstverständlich auch natürlich mit beispielsweise Tablets arbeiten, die wir auch mit ins Schaufenster zum Beispiel da, wo es passt, integrieren. Aber es leuchtet noch kein Regal auf oder kein Thementisch, wenn man das quasi jetzt im Handy sucht oder irgendwas. Da erhoffe ich mir einfach, dass meine Mitarbeiter so schnell und fit sind, dass sie das auch ohne Blinklicht hinbekommen, Bücher zu finden.
Also, okay. Sie bleiben bei der Beratung.
Darf ich fragen, benutzen Sie Tablets auch für die Beratung? Also gehen Ihre Kolleginnen auch mit Tablets rum und bibliografieren auf denen?
Also wir haben das ist wieder eine Geldsache, muss ich gestehen, wegen der Lizenzen einfach für unser Warenwirtschaftssystem. Natürlich, wir haben Tablets. Ich selber habe jetzt erst letzte Woche ein ganz tolles neues bekommen. Wir haben aber tatsächlich stationäre Computer, große, im Laden, die absolut ausreichend sind für die kleine Fläche. Aber wir haben natürlich ein Warenwirtschaftssystem und wir recherchieren auf allen möglichen Kanälen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es würde sich auf der kleinen Fläche tatsächlich jetzt nicht lohnen, jeden mit so einem Tablet auszustatten, wobei ich da absolut kein Feind von bin. Das ist eine Geldsache.
Okay, weil gerade auf einer größeren Fläche kann ich mir das sehr gut vorstellen. Sie stehen mit einem Kunden vorm Regal und beraten. Und man kommt auf eine Idee und fängt dann an zu bibliografieren. Und wenn man dann erst noch durch die halbe Abteilung muss, dann ist es besser. Und dann kann ich auch noch sagen, ob das Buch da ist oder nicht.
Absolut. Also das wäre schon. Das sind wirklich Zukunftsträume. Da haben wir in der Branche auch noch einiges zu tun, kann ich sagen. Aber Frau Reif, jetzt der Self-Publisher-Markt, was dürfen wir da für Zukunftsinspirationen erwarten? Wie stellt sich das bei Ihnen dar?
Also generell glaube ich, dass das Self-Publishing einfach parallel zum traditionellen Verlag weiterhin existieren wird, genauso wie das E-Book zum Printbuch existieren wird. Das sind einfach unterschiedliche Sparten. Und sicher kann man da, also wir arbeiten natürlich vor allem digital. Wir haben sehr oft aber auch Autoren, denen es ganz recht wäre, wenn es da etwas weniger digital zuginge. Also die dann auch noch Manuskripte schicken und Ähnliches, was ja im Self-Publishing auch gar nicht nötig ist. Wir haben auch Kunden, die uns gerne dann vor Ort besuchen, obwohl wir auch das gar nicht anbieten. Also wir merken, dass bei unseren Kunden eigentlich dafür, dass wir alles im digitalen Rahmen anbieten, so das Nicht-Digitale doch irgendwie auch gewünscht ist. Und auch die persönliche Beratung dann nicht nur per E-Mail, sondern per Telefon zum Beispiel. Also es ist gar nicht, glaube ich, so, dass alles auch rein digital sein muss oder wird, sondern dieses Nicht-Digitale, das ist auch immer noch vorhanden. Klar kann man im Digitalen super, super tolle Dinge machen. Also was wir jetzt zum Beispiel geändert haben bei uns auf der Webseite bei ePubli, wenn Sie ein Buch erstellen, dann können Sie sich am Schluss das fertige Cover anschauen. Und zwar können Sie das 3D-mäßig sozusagen drehen und von allen Seiten angucken. Und das ist was einerseits natürlich digital ist, aber andererseits doch den Wunsch nach dieser Haptik oder diesem 3D-Effekt eben noch mal stärker zeigt. Also ich glaube eigentlich, die Kombination aus beidem ist, habe ich so das Gefühl, das, was zumindest unsere Autoren sich wünschen.
Mhm. Da drängt sich mir jetzt die Frage auf, ganz spontan, wie ist denn die Altersstruktur Ihrer Autoren?
Ganz, ganz bunt gemischt, aber wir haben tatsächlich sehr viele, wie wir sie liebevoll nennen, Silversurfer. Okay. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man älter ist, hat man viel mehr erlebt und hat viel zu sagen und viel aufzuschreiben und möchte dann viel auch mitteilen, beziehungsweise hat später irgendwann auch die Zeit, dem Ganzen als Hobby nachzugehen. Und man kann bei uns ja auch wirklich nicht nur Bücher oder E-Books veröffentlichen, sondern Bücher privat einfach für sich selber drucken, und das nutzen auch sehr viele. Also diese Altersgruppierung zwischen 55 und 70, das ist schon so mit Abstand die größte. Und sonst haben wir aber Autoren aus allen Altersstufen. Also wir haben auch sehr viele Studenten, die bei uns ihre Dissertationen veröffentlichen zum Beispiel. Wir haben viele Fotografen, die ihre Fotobücher bei uns machen. Also es ist alles ganz bunt gemischt, sowohl vom Genre als auch von der Altersstruktur.
Ich habe mal auf der Homepage ein bisschen geguckt, was ich alles mache. Und Sie erwähnten gerade schon auch Fotobücher. gut, das kennen wir jetzt schon länger. Ich denke, das ist ja bekannt. Die einschlägigen Fotoshops bieten das ja an und Drogeriemärkte auch schon länger. Jetzt habe ich auch noch Kochbücher entdeckt. Da stellt sich bei mir natürlich die Frage und vielleicht auch den anderen Protagonistinnen, wie ist es mit dem Kochbuchsegment? Erstellt jetzt jeder sein eigenes Kochbuch und vertickert es im Freundeskreis? Und wenn ich auf Pinterest gucke, dann denke ich mir immer, wow, wer hat alles Zeit, diese Rezepte einzustellen? Ja, also jetzt bin ich ich kaufe immer Kochbücher. Ich finde es einfach fantastisch, da drin zu blättern. Aber es ist natürlich auch spannend zu gucken online, was es alles gibt. Vieles ist doppelt, ja, aber manches Ding auch, wo ich wirklich sage, wow, also Gartenbücher etc. genauso. Aber ist der Trend so, dass jeder sein eigenes Kochbuch erstellt und es dann vertreibt? Muss ich jetzt Angst haben um die schönen Kochbuchregale?
Nee, das wissen Sie, glaube ich, nicht. Ich sehe es eher so, dass jedem die Möglichkeit geboten wird, dass er es veröffentlicht oder für sich selber druckt, wenn er das möchte. Aber ich bin auch der Meinung, dass sich Titel mit hoher Qualität verkaufen und Titel mit nicht so hoher Qualität eben nicht so gut oder gar nicht. Und das finde ich auch persönlich gar nicht schlimm. Also ich finde einfach an Self-Publishing den Gedanken toll, dass man Leuten ermöglicht, ihr Buch nach draußen zu bringen und was dann passiert und inwiefern der Autor dann zum Beispiel Marketing macht oder sich dahinter klemmt, dass es zum Kunden kommt. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber wir bieten halt erstmal die Möglichkeit und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man da überschwemmt wird, sondern wenn ein Kochbuch ein schönes Cover hat, dann gucke ich es mir an. Und wenn ein Kochbuch kein so schönes Cover hat, dann wird es mich jetzt als jemanden, der auch sehr haptisch ist und auch was gerne in die Hand nimmt und auf schöne Cover einfach anspringt, das muss man ganz klar so sagen, dann finde ich toll, wenn ich sowas sehe und wenn ich was anderes sehe, dann spricht es mich überhaupt nicht an.
Würde ich gerne kurz einhaken. Also dieses Thema Qualität ist etwas, was ich inzwischen für mich ein Reizwort ist. Das reicht mir nicht und ich glaube, es wird auch dem Markt zukünftig nicht mehr reichen. Ich brauche wirklich eine tolle, innovative, neue Idee, dann kann ich mich durchsetzen. Und das andere ist der Punkt, den Sie selbst eben gesagt haben, ich brauche einen Autoren, der gut vernetzt ist oder eine Autorin, die die Zielgruppe kennt, die selber auch viel Marketing macht oder für die Presse ein gutes Konzept hat, um auf das Buch aufmerksam zu machen. Aber nur ein gutes Buch allein, würde ich sagen, das reicht nicht.
Nee, da stimme ich Ihnen auch total zu. Also ich glaube, es ist nur, es kommt auch immer darauf an, wir haben auch viele Autoren, die wollen gar nicht den großen Erfolg. Denen reicht es, wenn es veröffentlicht ist. Und das sind auch die dann nicht viel Marketing außenrum machen. Aber klar, wenn man Erfolg haben will, dann muss man genau wissen, wer sind die Leser, wo sind die und wie erreicht man die und braucht eine innovative Idee, wie man da rangeht, um auch aus der Masse rauszustechen.
Da geben Sie mir gleich das Stichwort. Frau Oldekamp, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Sie haben ja auch zitiert, es geht also darum, alte Ideen zu vergessen.
Genau, es ist einfacher, neue Ideen zu entwickeln, genau. Da hat jeder auch, ist immer interessiert, Neues aufzunehmen, aber Altes zu vergessen ist schon immer relativ schwierig, weil es ja auch, erstens mal sind wir Gewohnheitstiere. Man bleibt doch an Ideen und Arbeitsweisen hängen. Und das andere ist, wenn ich mich von etwas Altem trenne, ist es ja auch immer damit konnotiert, dass es ein Misserfolg war. Und deshalb denke ich, ist es für uns Menschen schwer, sich von alten Ideen zu trennen und zu sagen, okay, ich mache was Neues, ich stelle mich neu auf. Das war so der Hintergrund dessen, was mich an dem Zitat so angesprochen hat.
Also dieses Gefühl, war denn bisher alles falsch, was wir gemacht haben?
Ja, genau. Und wir haben ja keine wirklich so eine Fehlkultur. Also diese Fehlkultur, die kommt ja gerade auch bei den digitalen Menschen viel mehr hervor. Wir Deutschen wollen sonst immer alle nur erfolgreiche Produkte machen und wir erlauben es uns nicht zu scheitern. Und ich finde, etwas Altes zu vergessen oder aufzuheben, hat auch ein bisschen was mit Scheitern zu tun.
Okay.
Das kann...
Ja?
Nee, ist okay.
Ja, da regt sich bei mir dann schon immer der Coach dann so. Da werde ich immer unruhig. Aber es ist natürlich, ich erlebe es ja auch in der Beratung, es ist immer schwer, was Altes loszulassen.
Genau.
Was, ne, da aber stimme ich Ihnen zu.
Vielleicht ist auch einfach die Zeit für diese alte Idee vergangen und jetzt ist Zeit für was Neues. Man muss es auch nicht unbedingt als Scheitern sehen, sondern es ist jetzt einfach, die Welt hat sich geändert und die Zeit der alten Idee ist vorbei und ich lege es in die Schublade und muss mir was Neues überlegen. So kann man es natürlich. Ja. Man muss es nicht unbedingt mit Scheitern konnotieren, aber ich glaube, etwas abzuschließen und wieder was ganz Neues zu machen, ist für viele Menschen sehr schwer.
Ja. Jetzt haben wir ja, unsere Branche ist ja unheimlich kleinteilig strukturiert. Also über 70% der Verlage und Buchhandlungen sind Unternehmen bis zu 500.000 Euro Umsatz. Ich habe nochmal in Buch und Buchhandel und Zahlen nachgeguckt. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Insbesondere dann, wenn wir wissen, dass wir in den letzten Jahren vieles dafür getan haben, um eben die Mannschaft so klein wie möglich dann auch zu machen. Vielleicht auch, um überlebensfähig eben zu sein. Also wie kann man zu innovativen Ideen kommen, wenn die Manpower fehlt, Frau Oldekamp?
Oh, das ist eine
gute Frage. Aber Vertriebsstrukturen leben von den Menschen dann auch, die irgendwie gestalten. Und ich kann viele Trends sehen, aber dann ist so, wann soll ich das auch noch machen? Das zum Stichwort Manpower.
Okay, ich glaube, da würde ich das Wort aber auch gerne oder die Frage an alle richten. Ja. Also das ist ja nicht nur eine Sache, die Verlage und Vertrieb angehen, das hat man im Buchhandel natürlich genauso. Und ich glaube, kann ich dann auch wieder auf das Zitat zurückkommen, dann muss ich auch mal alte Ideen wieder aufgeben und sagen, dafür habe ich jetzt auch keine Zeit mehr und muss mich neuen Dingen zuwenden und muss mir einfach diese Zeit dann auch nehmen. Und es ist, glaube ich, viel auch eine Kopfsache, dass ich mir den Freiraum dafür nehme, um neue Ideen zu entwickeln.
Wenn ich da quasi als Buchhandlung anknüpfen darf, ich glaube, es ist einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wichtig, wenn ich feststelle, beispielsweise die Mannschaft ist zu groß für das, was wir machen, dann muss ich vielleicht mal überlegen, ob das, was wir machen, in dem Umfang auch überhaupt noch aktuell ist, ob das wirklich gewünscht wird und muss mich eventuell auch mehr fokussieren. Wir haben nicht alle Warengruppen mit bedacht, also wir schicken Menschen dann eben auch wieder weg. Also wir haben zum Beispiel keine Fach- und Sachbücher, das passt zu unserem Konzept nicht, da haben wir uns bewusst für entschieden. Natürlich bestellen wir, aber das lasse ich jetzt mal einfach mal außen vor. Da muss ich einerseits mich mal dafür entscheiden, um zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, passt es, ist es mein Weg? Und da muss ich auch dazu stehen. Und wenn man dann sagt, wenn ich mich so fokussiert habe und mich so, auch in meinem Verlager jetzt so gesund geschrumpft habe, dann brauche ich natürlich auch nicht mehr die Masse an Mitarbeitern. Das ist ja klar. Also dann verteile ich ja das nochmal etwas anders. Aber sollte natürlich keiner überfordert sein, das ist ja logisch, also mit zu vielen Bereichen, das kann nicht funktionieren, da verzettelt man sich, man kann nichts richtig machen. Aber es ist vielleicht auch wirklich, dass man dann irgendwann, und deswegen, ich habe am Anfang auch erst gestutzt, aber ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, dass man Altes ein bisschen überdenkt und dann einfach auch sagt, nein, dann lasse ich es jetzt weg, dann mache ich es neu und positioniere mich eventuell auch ganz neu.
Also es geht ja, wenn Sie die ganzen Studien sich eben anschauen, die Bedürfnisse des Lesers haben sich ja eben auch geändert.
Ja.
Ne? Die Frage ist immer, wer war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Haben sich die Bedürfnisse geändert und dann der Markt? Oder hat sich der Markt geändert und dann die Bedürfnisse? Also wenn man Kunden nach Trends fragt, kommt eigentlich immer so das, was man schon kennt, weil da kommt nichts Neues. Wie sollen Sie sich auch was vorstellen können? Und das heißt, auf der anderen Seite, wir haben ja auch ganz viele Chancen, Trends zu setzen, indem wir uns eben dann Freiraum nehmen. Und ich kenne das aus den Beratungen dann schon immer, dass diese Fülle an Möglichkeiten, die im Moment eben auf alle Teilnehmer, auf Marktprotagonisten eintreffen, dann auch erschreckt. Und dann kommt schon so dieses, wann soll ich das auch noch machen? Und das ist vielleicht auch dieses Phänomen Mut dazu, fasse ich jetzt mal zusammen. Mut, habe ich das richtig
also verstanden?
Mut,
ja.
Mut,
zur Lücke.
Weg
zu,
Mut, ja. Mut zur Lücke.
Einfach auch mal Mut zur Lücke und sagen, nein, das ist, wir haben das und das ist unser Steckenpferd und sind immer offen natürlich. Ich kann natürlich nicht mit Scheuklappen hinrennen und sagen, wir machen nichts links und rechts, das ist ja klar. Aber irgendwann sich mal fokussieren und sagen, das ist unser Weg und wir sind trotzdem offen für alles. Wir bieten natürlich auch E-Books bzw. die Möglichkeit der Recherche und Bestellung über unsere Homepage. Wir können es sogar vor Ort machen in der Buchhandlung, ist unser Warenwirtschaftssystem darauf ausgelegt. Das können alle Mitarbeiter. Wir nutzen alle E-Books durch die Bank weg, also wir sperren uns da keinesfalls. Wir machen es für die Firmen auch möglich. Aber unser Steckenpferd ist diese Wohnzimmeratmosphäre beispielsweise. Dass wir eben sagen, nein, wir haben nur bestimmte Warengruppen, wir haben zum Beispiel ganz viele Klassiker auch da. Wir haben nicht immer nur Bestsellerliste, unsere Bestsellerwand sieht völlig anders aus als in jeder anderen Buchhandlung. Also ja, und dazu stehen dann aber auch. Also irgendwann muss diese Entscheidung mal fallen und dann dazu stehen.
Und der Erfolg gibt Ihnen ja auch recht. Und ich denke, wenn ich in die Buchhandlung reinkomme, dann weiß ich ja auch, was ich will. Ja. Also vielleicht möchte ich Inspiration oder eine Belohnung. Also ich komme vielleicht zu Ihnen, weil ich ein hochwertiges Geschenk suche für jemanden zum Geburtstag oder Jubiläum oder wie auch immer. Das versprechen Sie mir dann auch, dass ich etwas Individuelles für mich finde. Ja. Und damit haben Sie sich klar positioniert und sicherlich auch einen erfolgreichen Weg gewählt.
Frau Reif, Sie sind ja jetzt Senior Partner Manager. Und sind eben Ansprechpartner auch für Buchhandlungen. Das heißt, also wie kann ich mir das vorstellen? Sie gehen direkt dann auf unabhängige Buchhandlungen zu und würden also quasi auf die Frau Deike zugehen und würden sagen, können wir nicht einen Deal miteinander machen?
Würde ich gerne, ja.
Sollen wir nachher mal sprechen?
Gerne. Ja, das tun wir, wobei, also ich mache das jetzt seit Anfang des Jahres und schaue eben so ein bisschen, was da überhaupt möglich ist, weil, also es gestaltet sich für uns jetzt relativ schwierig, weil wir von vielen Buchhandlungen dann doch noch so ein paar Ressentiments entgegengebracht bekommen, was ich auch total verstehe. Also ich kenne das noch vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, da war das Self-Publishing noch komplett eigentlich in der Schmuddelecke. Ich glaube, seitdem hat sich sehr viel getan. Also das merkt man ja auch, dass sich diese ganze Self-Publishing-Branche sehr professionalisiert. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, ohne Qualität, ohne ein gutes Cover geht zum Beispiel gar nichts. Also eine Buchhandlung hat ja auch begrenzten Platz. Also wenn der Buchhändler sich da ein Buch reinlegt auf den begrenzten Platz, dann muss es natürlich was Besonderes sein. Aber da habe ich persönlich jetzt manchmal das Gefühl, dass es noch so ein bisschen schwierig ist, da zu kommunizieren, beziehungsweise dass es einfach noch ein paar Vorteile gibt. Aber ich denke, durch diese Professionalisierung und die steigende Qualität können wir das auch auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann angehen und verbessern. Und dann fände ich super, wenn es zum Beispiel besondere Deals mit unabhängigen Buchhandlungen gäbe, weil, also ich habe jetzt neulich mal geguckt, also die Buchhandelskette und auch, also die Buchhandlung, die bei uns am meisten bestellt, ist tatsächlich Thalia, was mich jetzt ziemlich überrascht hat, weil ich von unseren Autoren immer eher gehört habe, sie gehen in die Thalia-Filiale und da hören sie dann, das Buch ist gar nicht bestellbar, obwohl es bestellbar ist, da guckt der Buchhändler dann vielleicht nicht im Barsortiment, beziehungsweise schaut im VLB. Das kann man so dann immer nicht nachvollziehen genau, wo dann gesucht wird oder woran es liegt. Aber also das hat mich ziemlich überrascht. Aber dann kommen halt sehr viele unabhängige Buchhandlungen, auch kleine Buchhandlungen. Und ich glaube, dass man halt gerade mit regionalen Titeln oder halt genrespezifisch, sei es jetzt zum Thema Kochbücher, Religion oder was auch immer, also es muss halt passen. Also die Buchhandlung muss zum Titel passen und ist natürlich irgendwie für einen Self-Publisher wie wir, der, also allein bei Publi haben wir über 20.000 veröffentlichte Bücher, da sich so ein Bild zu machen und die Guten sich rauszusuchen und dann halt zu schauen, mit welcher Buchhandlung kann man was machen, das ist für mich gerade noch so eine sehr große Herausforderung und ein sehr großer Wust an Informationen auch, wo ich mich erstmal durchfinden muss. Aber an sich ist es genau das. Ja.
Bei welchen Barsortimenten sind Sie gelistet?
Bei Umbreit und bei KNV.
Warum nicht bei Libri?
Bei Libri sind wir noch nicht gelistet. Also ich hoffe, dass wir Libri noch anschließen. Wir haben mit den Barsortimenten im letzten Jahr angefangen, weil wir halt gemerkt haben, dass es einfach nicht reicht, wenn man nur im VLB gelistet ist. Das ist... Also ich will nicht sagen, dann kann man auch nicht gelistet sein, aber letztendlich ist es einfach notwendig. Und genau deswegen haben wir jetzt letztes Jahr schon Umbreit und KNV angebunden und ich hoffe, dass da Libri schnellstmöglich noch dazu kommt.
Okay. Vertriebsstrukturen leben auch immer davon, dass dann der einzelne Marktteilnehmer auch davon leben kann. Jetzt, was habe ich dann? Die normalen Barsortimentskonditionen, also 30-35%?
Genau, ja.
Okay. Aber im Regal stehe ich dann als Self-Publishing-Autor noch nicht?
Nee, sie liegen nicht automatisch im Regal, außer man macht halt einen Deal mit der Buchhandlung. Aber das läuft mittlerweile tatsächlich vor allem bei unseren Autoren. Also unsere Autoren gehen wirklich in kleine Buchhandlungen, organisieren Lesungen und Events und dann macht man einen Büchertisch und da sind viele Buchhandlungen auch bereit, sich 10 Exemplare hinzulegen. Und wenn so eine Veranstaltung gut läuft und man hat da zum Beispiel jemand von der Presse dabei, dann verbreitet sich das, dann kann man das als Showcase, sage ich jetzt mal, nehmen für eine nächste Lesung in einer anderen Buchhandlung. Und also wenn der Autor da auch wirklich dahinter steht und mitzieht, dann hat man in der kleinen Buchhandlung, glaube ich, sehr gute Chancen, sehr viel besser als in der großen, weil es auch sehr viel besser zum Titel und zum Autor dann passt.
Ich habe im Vorfeld war über die Mailingliste der Bücherfrauen auch dieses Thema natürlich in der Diskussion. Und das erlebe ich schon, oder ich habe eine Mail mal rausgezogen, da hat sich eine Self-Publishing-Verlegerin eben darüber beschwert, über Buchhandlungen. Und dass die Buchhandlungen sich weigern, das Buch zu bestellen und eben behaupten, es sei nicht lieferbar.
Dumm. wollen Sie es vorlesen? Ja.
Nein, das reicht schon, weil sonst würde ich vielleicht die Autorin dann sagen, das ist blöd. Na, also es wird ja niemand irgendwo am Pranger gestellt. Aber wie kommen wir letztendlich, die Frage drängt sich für mich auf, woran liegt es? An der Unkenntnis, an dass man nicht so genau weiß, was Self-Publishing ist, wie das laufen kann, dass man eben in den alten Strukturen von Autor, Verlag, Barsortiment, Buchhandel, Kunde hängen bleibt. Was denken Sie, woran kann es liegen? Oder was muss man auch tun?
Ja, also das wäre natürlich also verheerend, wenn das bei uns stattfinden würde tatsächlich. Da wäre ich ganz schön sauer, wenn das eine Mitarbeiterin machen würde, weil alles, was bei uns in irgendeiner Form gelistet ist, sie machen ja auch viel wirklich direkt mit den Barsortimenten, haben gesagt, wenn es beim VLB ist, ist es natürlich quasi, als wäre es nicht gelistet. Aber nichtsdestotrotz heißt es auch nicht, wenn es nur beim VLB ist, dass es nicht bestellbar ist. Das ist in der heutigen Zeit sowas zu sagen, hat was fast Dummes. Denn der Kunde ist nicht dumm. Also, und das sind auch nicht nur die Jungen, die sofort im Internet gucken, auf dem Handy, zack, zack, da können sie es bestellen. Das sind auch die Älteren, das ist mal die X-Generation und älter.
Es gibt noch weitere.
Die sind überhaupt, also auch mein Großvater würde sich mit so einer Aussage überhaupt nicht zufrieden geben. Der würde sofort in die nächste Buchhandlung gehen und wehe, da sagt der Buchhändler, können wir ihn bestellen. Der kommt nie wieder, nie. Also das zu machen, halte ich für einen ganz großen Fehler. Ob man viel dran verdient, ich meine, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, aber das ist eine reine Image-Sache. Also da muss ich mich schon ein bisschen mehr anstrengen. Wir bestellen auch Sachen, die man gar nicht über unser Warenwirtschaftssystem, sprich die Barsortimente oder VLB, findet. Man guckt so im Internet und schaut, kann ich das irgendwie beschaffen? Irgendwie. Und wenn ich 0-0 rauskomme, das ist unser Anspruch. Das ist unsere einzige Daseinsberechtigung als stationärer Buchhandel. Also verheerend.
Ich denke, fast besorgend ist das eine, Präsenz im Laden das andere. Das hatten wir eben von Frau Reif auch schon gehört, dass es eigentlich auch wichtig ist, dass auch Self-Publishing-Titel im Laden stehen. Aber es ist natürlich für Buchhändlerinnen unheimlich schwer zu erkennen, welches jetzt wirklich auch gute Bücher sind. Allein schon die etablierten Verlage schwemmen jedes Jahr zehntausende Bücher in den Markt. Daraus muss ich jetzt schon für mich die guten und richtigen finden. Da habe ich dann schon so mein Nadelöhr als Verlag oder ich habe einen Verlag als Label und weiß, der macht immer prinzipiell gute Bücher und bei anderen hat man die Vorurteile vielleicht nicht ganz so gute Bücher. Ich sortiere viel mehr übers Label aus als über den Autoren. Beim Self-Publishing bin ich halt wirklich auch auf den Autoren angewiesen und da gibt es natürlich oder gab es in den letzten Jahren wahrscheinlich auch viele Bücher, die natürlich nicht so gut sind. Das heißt, ich muss dann gucken, ob der Inhalt gut ist oder der Autor regional vernetzt ist oder wie auch immer. Self-Publishing ist für die etablierten oder für eine Buchhandlung halt schwierig zum filtern sozusagen. Dann muss der Autor direkt in die Buchhandlung gehen und sagen, hier, ich bin vor Ort und ich mache was. Stellt die ganzen Strukturen, die wir bisher haben, eher in Frage oder auf den Kopf.
Genau, also Umdenken im Kopf. Ich hatte im Vorfeld auch eine Diskussion geführt und das fand ich ganz spannend. Ein Vertreter meiner Generation auch sagte, alt ist man nur im Kopf. Und die Frage ist, was man eben macht, wie man die ganzen Dinge anpackt. Wie man die Dinge eben anpackt. Also mir drängt sich so ein Stichwort auf, so sichtbar digital vernetzen. Ist das das Stichwort vielleicht auch? Und wo sind Chancen dann in diesen Vertriebsstrukturen? Wo sehen Sie die prägnanten Chancen bei einer derartig veränderten Vertriebsstruktur, wie wir sie jetzt gerade erleben, Frau Oldekamp? Für Sie als Verlag.
Okay. Können Sie es nochmal?
Also anders, sind die, ganz konkret, als Verlag, Sie sind ja da als Vertreterin eines Verlags, wo sind die Chancen für einen Verlag bei den sich veränderten Vertriebsstrukturen, wie wir sie jetzt auch erleben?
Ich brauche Autoren, die gute Konzepte haben. Ich muss wirklich, ist es erforderlich, dass ich nicht nur MeToo-Produkte mache, sondern dass ich wirklich gute Konzepte für Bücher habe, mich immer wieder neu erfinde. Und ich muss wissen, was die Zielgruppe wirklich will. Also ich muss mich nicht nur immer auf meine Händler beschränken und gucken, was will der Handel. Das ist auch wichtig, aber das allein reicht nicht aus, sondern wirklich zu gucken, was möchte die Zielgruppe. Gibt es da neue Informationsbedürfnisse, gibt es neue Trends und da muss man schauen. Und ich glaube, da muss man auch als Vertrieb inzwischen mehr gucken. Also nicht nur, dass das Programm sich in der Zielgruppe vernetzt, sondern auch, dass Vertriebs- und Marketingmenschen wissen, wer die Zielgruppe ist, welche Bedürfnisse sie haben, wo sie sich informieren.
Okay. Wo sehen Sie Chancen in den Vertriebsstrukturen?
Also, wie ich schon gesagt habe, also ich finde es halt super wichtig, dass wir dass unsere Bücher möglichst breit vertrieben werden, also auf möglichst vielen Vertriebskanälen, sowohl online als auch offline. Bei den E-Books ist es ja nochmal, also wir machen ja auch E-Books, ist ja nochmal irgendwie, sind nochmal andere Plattformen, die da wichtig sind. Aber generell denke ich auch, dass es sehr wichtig ist zu wissen, was möchten die Autoren und auch was möchten die Leser. Und wir versuchen das zum Beispiel mit Abfragen unserer Nutzer. Also wir machen regelmäßig jetzt Kundenabfragen und fragen einfach nach, was möchten sie denn, was wünschen sie sich. Weil ansonsten kann man halt spekulieren und kann ausprobieren. Das kann man mal machen, aber sollte man halt auch nicht immer machen. Also es ist schon sehr hilfreich, wenn man dann halt wirklich nutzerbezogene Daten einfach hat, mit denen man arbeiten kann und so kann man halt auch dem Autor wirklich das bieten, was er haben möchte. Also das sehe ich schon als große Chance.
Okay. Dann frage ich natürlich auch die Frau Deike, wo sehen Sie Ihre Chance in der Vertriebsstruktur, in den sich ändernden Vertriebsstrukturen?
Also es ist natürlich, es wird komplexer, das ganze Bild auch des Buchhändlers ist, denke ich, eben nicht mehr das, was es vor auch schon 10 Jahren nicht mehr war. Ich glaube, das Wichtige ist, und das habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie schauen muss, gerade als kleines Unternehmen, für was stehen wir, was möchten wir bieten, gibt es diese Zielgruppe dort, wo wir sind, kenne ich die Zielgruppe, und bin ich aber trotz allem, obwohl wir fokussiert sind, obwohl wir einen straffen Weg und Plan haben und haben ein Ziel vor Augen, bin ich trotzdem noch offen genug für alles, was drumherum ist. Also ich möchte nicht vor lauter, ich habe es vorhin auch ausdrücklich deswegen gesagt, wir sind überhaupt nicht gegen E-Books, null. Also ich genieße es sehr, mich da auch nicht einschränken zu müssen beim Urlaub, wir kennen alle Vor- und Nachteile. Und wenn ich auch dem Kunden, meinem Kunden das vermittle und auch den meinen Verlagen, auch den Vertretern, denen sage, dass wir finden das klasse, was habt ihr für Ideen, können wir das irgendwie, können wir das miteinander umsetzen und nicht quasi ihr an uns vorbei. Und auch wenn die Kunden kommen, zu sagen, ich finde das gut, kann ich das auch über euch beziehen oder so, dass wir immer eine Möglichkeit finden, und das ist die Herausforderung, zu sagen, ja, mit uns ist es möglich. Und wir informieren uns und bleiben am Ball und sind nicht mit Scheuklappen gesegnet, gestraft.
Die Scheuklappen, okay. Ja, das ähnelt sich ja, wir haben da schon eine sehr große Schnittmenge dann auch, und es ist sehr nah an den Bedürfnissen des Lesers, letztendlich auch den mit einzubeziehen und eben die Zielgruppe dann auch genauer anzuvisieren. Da haben wir ja einiges an Material, Sinusstudie und Co., aber es gibt natürlich auch andere. Und das finde ich dann schon auch spannend. Und bevor ich jetzt die Zeit rennt und wir könnten irgendwie noch Stunden diskutieren, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht sind auch von Ihrer Seite Fragen gerade, die sich aufdrängen, dann her damit. Nicht, dass ich jemanden übersehen habe. Ansonsten frage ich natürlich gnadenlos weiter, weil jetzt habe ich sie mal alle drei da. Okay, dann frage ich jetzt ganz, ganz knallhart auch schon, welche Diskussionen müssen wir denn in der Branche anstoßen, damit wir da vielleicht schneller was umsetzen können, damit wir schneller zu anderen Vertriebsstrukturen, zu etablierteren Vertriebsstrukturen dann auch kommen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, hey, da haben wir Hindernisse, da müssen wir ran, weil das ist eine Bedrohung, egal was wir sonst planen, wir laufen gegen eine Wand. Gibt es da Punkte?
Ja, ich denke, das Thema Self-Publishing wird uns in den nächsten Jahren wesentlich mehr beschäftigen. Es gab neulich ja einen, wie ich fand, sehr guten Artikel im Börsenblatt bzw. unter BookBytes, dass sich das Thema Self-Publishing, dass es eine disruptive Entwicklung sei oder Erfindung sei. Das haben die Ausführungen von der Frau Reih vorhin auch nochmal bestätigt, wo ich denke, ja, die etablierten Teilnehmer der Branche unterschätzen es, was diese neue Entwicklung an Nutzen für die Leser hat und für die Autoren. Und das sind die wichtigsten Teilnehmer des Marktes. Das muss man, glaube ich, wirklich auch nochmal sich bewusst machen. Wenn wir Verlage und die Buchhändler sind Mittler, ja, und diese Mittelsfunktion wird ja wegfallen, oder wir müssen sie deutlicher positionieren, was wir mit dieser Mittlerfunktion wirklich machen können. Die Autoren können selber Kontakt mit den Lesern aufnehmen. Den Autoren ist es jetzt möglich, selber Bücher zu schreiben. Und die Leser finden auch die Bücher der Autoren dank Internet, dank Amazon. Also sie brauchen weder uns Verlage, noch brauchen sie die Buchhandlungen. Das heißt, wir müssen uns viel klarer positionieren, wir müssen neuere Produkte entwickeln und ich denke, wir müssen halt miteinander ins Gespräch kommen. Denn nur wenn ich selber gucke, wie ich das Thema Self-Publishing in mein Konzept mit aufnehmen kann, dann kann ich erfolgreich sein. Das totzuschweigen, zu ignorieren, haben wir schon in anderen Branchen gesehen, dass das sozusagen tödlich enden kann oder mit dem Ende einer Firma enden kann.
Ja, ich finde es auch einfach schade, wenn immer so ein Gegeneinanderarbeiten passiert. Es ist auch, glaube ich, überhaupt nicht notwendig. Und ich finde, da sind die Autoren uns oft schon voraus, weil es sehr viele Autoren ja gibt, die vom Self-Publishing in den traditionellen Verlag gehen oder umgekehrt auch. Mhm. Also wir haben auch einige Hybrid-Autoren, nennt man die ja bei uns, genau. Autoren, die jetzt zum Beispiel bei Rowohlt veröffentlichen und dann sagen sie, ich habe aber jetzt noch drei Romane in der Schublade, und Rowohlt sagt, ja cool, machen wir dann in 5 Jahren, und dann sagt der Autor, aber ich will es doch jetzt veröffentlichen, es ist gar nicht mehr aktuell in 5 Jahren. Und die nutzen dann auch die Möglichkeit, einfach parallel das Buch selbst zu verlegen. Und das ist für die Autoren, ist es halt, glaube ich, also das Tollste irgendwie, was es gibt. Sie haben dann alles selbst in der Hand, sie können selber entscheiden, was sie mit dem Buch machen. Und dann finde ich es auf der anderen Seite eigentlich schade, wenn dann die Buchbranche innerhalb gegeneinander arbeitet, weil ich denke, da ist für jeden, jeder kann seinen Nutzen draus ziehen und jeder sollte da eigentlich das den Autoren möglichst einfach machen und einfach, ja, einfach beitragen im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwie dann gegen die Self-Publisher wettern, gegen die Buchhandlungen gegen Amazon vielleicht oder wie auch immer. Also mir ist da so ein bisschen zu viel Gehacke innerhalb der ganzen Branche und ich fände es toll, wenn wir dieses Hindernis ausräumen könnten und da mehr zusammenarbeiten würden.
Also Sie plädieren für mehr Miteinander statt gegeneinander.
Ja, das ist doch ein schönes Zitat, ja.
Ja, genau. Und dann bin ich auch eher bei der Chance als bei der Bedrohung. Ja. Das ist ja auch immer eher eine Frage des Kopfes, ob ich den Strukturwandel als Chance oder als Bedrohung sehe.
Ja.
Also das ist ja eine Frage meiner eigenen Einstellung, meines eigenen Weltbilds und nicht unbedingt nur der Welt da draußen.
Ja, auf alle Fälle. Also sehe ich das halb leere oder das halb volle Glas. Und aber es ist natürlich gerade, wenn wir jetzt auf der Messe sind, haben wir natürlich auch die Chance, sag mal, mehr anzustoßen, in die Diskussion zu bringen, weil heute und die nächsten paar Tage sehen wir natürlich auch viele und vielleicht müssten wir da möglicherweise auch auf Verbandsebene mehr Diskussion reinbringen, mehr ein Miteinander. Wäre jetzt mal. Also ich bin immer ein Fan davon, so nach dem Motto, was können wir am Montag umsetzen? Weil alles andere wird im Alltag dann auch schon wieder untergehen und es wäre schade um dieses Thema auch. Denn ich sehe schon auch diese Notwendigkeit und aus Ihrer Sicht, Buchhändlersicht, welche Diskussion muss man anstoßen? Wen muss man quasi so mit ins Boot holen? Das ist die positive Formulierung. Am Kragen packen? Nein, ins Boot holen.
Also im Augenblick, ich habe es ja vorhin schon gesagt, werden bei uns auch diese Self-Publishing-Titel quasi sekundär behandelt, weil unser primärer Absatz ist ja übers Lager. Da taucht das Self-Publishing-Markt nicht so weit auf. Bestellen selbstverständlich, sobald man es findet. Ich glaube, ein bisschen auch diese Arroganz ablegen, wie Sie vorhin sagten, die etablierten Verlage, die sind es. Die gucke ich an, das weiß jeder, der Buchhändler ist, da kommen die Vorschauen, wer sie noch hat und es nicht digital macht, kommen die Vorschauen, die werden ja schon entsprechend sortiert, dann kommen die ganz wichtigen Verlage, dann kommen so die B-Verlage und dann kommt noch so der Rest und vieles fliegt auch gleich weg, logischerweise auch ein bisschen aus Selbstschutz. Und das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, beziehungsweise auch zu alt, diese Art des Selektierens ist, glaube ich, nicht mehr so gefragt. Ich muss mir über meine Zielgruppe im Klaren sein. Und dann finde ich nämlich auch ganz andere Dinge. Und das ist nochmal diese Daseinsberechtigung für den stationären Buchhandel. Dann habe ich für den Kunden schon ein bisschen ausgewählt, weil ich weiß, wer kommt in meinen Laden, wer hat welche Interessen. Und dann ist es mir ganz egal, ob das Buch von einem wunderbaren A-Verlag, einem alten traditionellen A-Verlag ist oder womöglich über Self-Publishing ins Leben gerufen wurde. Aber ich habe für den Kunden was, das er womöglich nicht einfach so in der Buchhandlung nebenan findet, weil es da halt noch anders funktioniert.
Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz dann auch. Ja, ich bedanke mich. Ich fasse nochmal zusammen. Also es gibt viel zu tun. Stoßen wir es an. Schauen wir, dass wir in die Diskussion miteinander kommen. Gestalten wir den Markt mit immer den Dingen, die dann auch dabei rauskommen. Ich finde es hochspannend und freue mich auch auf die Diskussion. Auch im Nachklapp noch können Sie natürlich uns auch ansprechen. Ich bin auf alle Fälle noch da. Ich gehe auch noch über die Messe und treffe vielleicht den einen oder anderen. Und Sie können natürlich auch bei den Bücherfrauen das eine oder andere dann auch, wir sind ja hier, ich bin ja nicht allein, es sind ganz viele, einfach Diskussionen anstoßen. Und dann freue ich mich auf das, was alles kommt. Es gibt viel zu tun. Und ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine wunderbare Messe und danke, dass Sie zugehört haben.
Vielen Dank auch an meine Teilnehmerinnen.
Vielen Dank.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.